Herr Landammann, Herr Landesstatthalter, werte Regierungsrätinnen und Regierungsräte, geschätzte Landrätinnen und Landräte, geschätzte Mitarbeitende von der Standeskanzlei, werte Medienschaffende, geschätzte Gäste. Vor circa vor einem halben Jahr, wenn man im Kanton Uri den Namen zu Kraken ins Maul genommen hat, haben die meisten etwa das Garunternehmen gemeint. Die anderen haben gesagt, ja, das ist doch der, der bei der Ökoenergie ist und bei der in der Ratsleitung sitzt. Oder die Schnapsbrennerei zu Kraken ist auch nicht genannt worden. Der Name zu Kraken ist aber in den letzten Wochen in einem anderen Zusammenhang regelmässig erwähnt worden. Vereinigt hat es nicht einen Spitzenschnaps von der Brennerei zu Kraken in die vordersten Ränge geschafft. Nein, die Rede war von unserer Justizdirektorin. Sie hat es im Finale der Bundesratswahlen geschafft. Mit Stolz hat der ganze Kanton Uri einmal dürfen warnen, dass aus dem Kanton ein Positives berichtet werden kann. Leider haben wir Urner dann am besagten Finale zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar nicht einfach ist, auf der politischen Leiter eine Sprosse zu überspringen. Schon am Vorabend haben die Medien berichtet, der Mist sei gefährt. Ich habe mir gedacht, Herrgott Sterne, hätten es jetzt Bären oben nur Bäuren, dass die am Vorabend schon den Mist fähren. Ich hätte eher gemeint, die Würfel seien gefallen. Hätte das Urnervolk die Würfel in den Händen gehabt, wären sie vermutlich anders gefallen. Werte Frau Regierungsrätin, und ich erlaube mir jetzt einst, liebes Heidi, ich werde dir ein Herz überreichen. Ich habe es nicht gewagt, einen Engel mitzubringen, aber im Rahmen vom Landrat sind wir natürlich sehr froh, dass wir noch in absehbarer Zeit noch eine gewisse Zeit von ihrer Liebe zu unserem Landrat dürfen profitieren. In der Hoffnung, dass die heutige Session nicht zu einem Würfelspiel verkommt, möchte ich die Session damit eröffnen. Entschuldigt haben sich für die heutige Session Nora Sommer-Altdorf, Rolf Jaich-Silene, Alex Inderkum-Schattdorf, Claudia Giesler-Bürgle. Als Information, Teletel hat Bewilligung erhalten, heute in dieser Session Bild- und Tonaufnahmen zu machen. Ich komme zur Geschäftsliste. Wünscht jemand zur Geschäftsliste das Wort? Ich im Stillschweigen entnehme nicht, dass ihr mit der Geschäftsliste einverstanden seid und sie gilt als genehmigt. Wir kommen zum Traktandum 1, neue parlamentarische Vorstösse. Es sind drei Vorstöße eingegangen. Das erste war ein Postulat strategische Förderung von Open-Source-Software. Landrat Kurt Giesler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, zusammen mit vier Mitunterzeichnenden reiche ich das Postulat mit dem Titel «Strategische Förderung von Open-Source-Software». Es geht also um Software, nämlich um frei verfügbare Software, im Sinne von, sie ist kostenlos und kann uneingeschränkt benutzt und verändert werden. Der englische Begriff «Open-Source» bedeutet wörtlich offene Quelle. Im Zusammenhang mit Software versteht man darunter, dass am Anwender neben dem ausführbaren Programm auch der zugrunde liegende Programmiercode, der Quellcode, zur Verfügung steht. Das bedeutet pragmatisch gesagt, dass man die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was das Programm genau macht. Man kann es nach den eigenen Wünschen verändern. Man wird unabhängig von den Entwicklern und man zahlt keine Lizenzgebühren. Solche Sachen sind wichtig für Anwender, die gerne das Heft selber in die Hand nehmen. Und auf Stufe Kanton bin ich überzeugt, sollten wir genau das tun, nämlich das Heft bezüglich Einsatz von Software selber in die Hand nehmen. Das heisst in dem Zusammenhang Förderung von Open Source Software in die IT-Strategie öffnen, Möglichkeiten von Open Source Software bekannt machen und den Einsatz gezielt fördern, insbesondere in der kantonalen Verwaltung und der Volksschule, und die entsprechende IT-Kompetenz aufbauen und diesbezüglich Kooperationen mit anderen Gremien, z.B. Behörden, anstreben. Vorteile sind, wir sind weniger abhängig von den ganz grossen, meistens ausländischen Softwareanbietern. Unsere Schülerinnen und Schüler haben eine technisch fundierte Medien- und Informatik-Ausbildung mit der Möglichkeit, Software vertieft zu verstehen und ohne Limitierung auf bestimmte Produkte. Wir bauen drittens selber Kompetenz auf, sparen bezüglich externen Unterstützungsleistungen und Lizenzgebühren. Und viertens, wir schaffen interessante Arbeitsplätze und steigern die Wertschöpfung im Kanton Uri. Zusammengefasst, der Einsatz von Open-Source-Software fördert die Wirtschaft, steigert die Qualität in der Bildung, vermindert die Abhängigkeit von konventionellen Softwarehäusern und senkt langfristig Kosten. Meine Damen und Herren, wir werden heute im Verlauf vom Vormittag über das Budget 2019 diskutieren. Die Positionen im Zusammenhang mit Softwarelizenzen werden wir einfach durchwinken, weil man hat quasi die Haltung, es geht halt nicht anders. Aber das ist eben nicht so. Der Einsatz von Open-Source-Software führt auch zu einfachen und unkomplizierten, kostengünstigen Lösungen. Und ich möchte kurz ein Beispiel nennen. Die Schule Sissingen. Die Schule hat 4 Jahre alte Computer gratis bekommen. Für viele Unternehmen sind nämlich 4 Jahre alte Geräte unbrauchbar. Wenn man aber so Hardware nicht mit viel zu komplexer Software vollstopft, funktionieren die nämlich ganz gut. Und die Lösung in Sissingen sieht so aus, dass man erstens die Harddisk leer macht, die braucht es nämlich nicht mehr. Und dann hat man so einen USB-Stick, den sogenannten Lernstick. Das ist ein handelsüblicher USB-Stick mit einem speziellen Softwarepaket drauf, inklusive Betriebssystem. Und wenn man mit dem USB-Stick startet, der Computer, läuft alles ab dem kleinen Stick. Der Lernstick kostet rund 30 Franken pro Schüler. Softwarelizenzen braucht es keine. Und wenn der Stick irgendwie nicht mehr funktioniert oder Programm, dann tut man den einfach ersetzen, sprich neu kopieren. Das bedeutet, der First-Level-Support an dieser Schule machen die Kinder gerade selber und die ICT-Lehrperson kann sich auf Pädagogik konzentrieren. Und das ist ja keine Bastellösung. Wie gesagt, ein Beispiel. Der Lernstick ist entwickelt worden von der Fachhochschule Nordwestschweiz und Primarschulen von der Stadt Winterthur haben 7500 so Sticks bestellt. Und überhaupt ist Open Source Software stärker verbreitet, als man glaubt. Man hat in der täglichen Anwendung neben Linux, wo man vielleicht kennt, auch Webbrowser Firefox oder das Office-Paket OpenOffice im Einsatz oder Android, das kennt man auch. Eine Vielzahl von Erfolgsbeispielen zeigen, dass der Einsatz von Open-Source-Software möglich ist. Stadt Bern ist auch zu nennen. Und der Zug von Open-Source-Software fördern, der fährt bereits mit hoher Geschwindigkeit und jetzt nicht einsteigen bedeutet, eine grosse Chance in der Digitalisierung zu verpassen. Der Antrag. Gestützt auf Artikel 119 FF der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat beauftragt, einen Bericht zur strategischen Förderung von Open Source Software im Kanton Uri vorzulegen, der zu folgenden 5 Punkten Auskunft gibt. Erstens, welches Potenzial sieht der Regierungsrat in der Nutzung von Open-Source-Software im Einflussbereich von Kanton Uri? Zweitens, ist der Regierungsrat bereit, die Förderung vom Einsatz von Open-Source-Software in die IT-Strategie aufzunehmen? Und wenn ja, bis wann? Drittens, ist der Regierungsrat bereit, für die Förderung vom Einsatz von Open-Source-Software Massnahmen umzusetzen? Falls ja, welche? Viertens, ist der Regierungsrat bereit, eigene Softwareentwicklungen, wo der Kanton Urheberrecht hat, grundsätzlich als Open-Source-Software freizugeben und damit anderen Behörden die Möglichkeit gibt, die Software einzusetzen und Weiterentwicklungskosten zu teilen. Und fünftens, welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat dafür zu sorgen, dass an der Volksschule für die Lehre und in der Anwendung prioritär Open-Source-Software zum Einsatz kommt? Mitunterzeichner sind der Michael Arnold, der Marco Röleven, die Jolanda Joos und der Elias Arnold. Und ich bedanke mich schon im Voraus für die Beantwortung von diesen Fragen. Merci.
Vielen Dank. Der nächste parlamentarische Vorstoß war eine parlamentarische Empfehlung, Priorisierung von der Veloverbindung Seedorf-Altdorf. Landrat Bilger Andreas, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Veloverbindung Seedorf-Altdorf ist seit Jahren ein Thema in der Bevölkerung der Gemeinden in der Uns-Ebene, in den Gemeinderäten von Seedorf und Altdorf, im Landrat und in der Baudirektion. Grund dafür ist, dass immer steigende Verkehrsaufkommen, insbesondere in den Monaten, in denen die Verbindungsstrecke zahlreicher Urnerinnen und Urner, vor allem auch mit den Velos und den Anhängern als Verbindungsstrecke ins Naherholungsgebiet vom Rüssdelta dient. Der Verkehr hat aber auch aufgrund des Bevölkerungswachstums in Seedorf, der Entwicklung der Industrieunternehmungen in Seedorf und der immer steigenden Beliebtheit der Seeregion im Bereich Seedorf bis Bauen, aber auch im Bereich Isital zugenommen. Das betrifft vor allem den motorisierten Individualverkehr. Die Frequenzen sind vor allem bei schönem Wetter, insbesondere auch bei Wochenende und am Mittwochnachmittag, wenn schulfrei ist, äußerst hoch. Und teilweise ist Kolonnenverkehr angesagt. Folge davon sind zahlreiche riskante Überholmanöver und weitere gefährliche Verkehrssituationen. Nicht zuletzt ist auch zu erwähnen, dass im Bereich der Einfahrt und Umfahrungsstrasse Richtung Industriegebiet Steinbruch Ried weit jeweils ein hohes Verkehrsaufkommen von Lastwagen feststellen ist und das zwar über den ganzen Tag und auch die den Teil von der Zufahrtsstrasse Richtung Rüssdelta nutzen. Die Veloverbindung Seedorf-Altdorf hat als Massnahme Aufnahme ins Agglomerationsprogramm APURT gefunden und wird dort mit der Priorität A bezeichnet, und zwar mit einer kurzfristigen Realisierung bis ins Jahr 2020. In der Zwischenzeit steht auch fest, dass aufgrund von einem bestehenden Bundesbeschluss, wir haben da auch Unterlagen bekommen in der Zwischenzeit, ein Verpflichtungskredit vom Agglomerationsprogramm Urner-Rüsstal vorhanden ist für einen Langsamverkehr in der Höhe von 2,96 Millionen Franken. Und der Kredit steht unter anderem auch für die Velowegverbindung Seedorf-Altdorf zur Verfügung. Wir haben jetzt aber auch andere Aussagen zuletzt gehört. Im Synthesebericht zum regionalen Verkehrskonzept wird der Veloverkehr Seedorf nach Altdorf ebenfalls erwähnt, dort aber mittelfristig mit einer Realisierung nicht vor 2021. Und bei meiner letzten Anfrage, die ich gestellt habe an der Landratssitzung im November, haben wir die Antwort vom Baudirektor gehört, dass mit einer Realisierung erst 2022 zu rechnen ist. Das ist meines Erachtens viel zu spät. Konkret liegt bereits eine Realisierungsvariante vor, und zwar mit einem Zusatzsteig über die Seedorferbrücke, eine Linienführung rechts von der Kantonsstrasse Richtung Altdorf, die nachfolgend zum Kantonsbahnhof führt. Auch ist allenfalls vorgesehen, beim Bereich Unterführung Seedorferstrasse zusätzliche Velo-Unterführung zu realisieren. Wie wir gehört haben, sind auch Gelder vorhanden vom Agglomerationsprogramm, und der Baudirektor hat letztes Mal erwähnt, dass man auch bereit ist, jetzt bald einmal ein Ingenieurbüro zu beauftragen. Das heisst also, es ist alles bereit, und meines Erachtens ist es so bereit, dass Priorisierung 2020 muss festgehalten werden und nicht 2022 als Ziel angestrebt werden muss. Das Projekt hat noch vermutlich einige Hürden vor sich, unter anderem Verhandlungen mit Grundeigentümern, und das sollte umso mehr zur Folge haben, dass es voranzutreiben ist. Das Projekt ist im Interesse der betroffenen Gemeinden, im Individualverkehr und vor allem auch vielen Eltern und Kindern, die sich aktuell auf der gefährlichen Verkehrssituation an der Kantonsstraße zwischen Seedorf und Altdorf bewegen, mit ihren Velos und vor allem auch mit den Anhängern. Viele kennen die Situation. Feststellen ist auch, dass bei schönem Wetter im Naherholungsgebiet Frequenzen bis zu 1'000 parkierende Fahrzeuge feststellen sind, und auch da könnte man dazu beitragen, mit einer raschen Realisierung von der Velowegverbindung, die sicher ist, dass man diese Frequenzen senken kann und dass mehr Leute mit dem Velo ins Naherholungsgebiet gehen und nicht mit den Autos, die dort nachher dann parkieren. Aufgrund von dieser Ausgangslage gelange ich gestützt auf Artikel 123 von der Geschäftsordnung vom Landrat zusammen mit dem zweiten Unterzeichner, meinen Landratskollegen aus Seedorf, Claudia Schuller und Christian Arnold, an den Regierungsrat mit der Bitte, um die parlamentarische Empfehlung wie folgt umzusetzen. Der Regierungsrat wird ersucht, die Veloverbindung Seedorf-Altdorf weiterhin mit der ersten Priorität und somit mit einer raschen Umsetzung zu bezeichnen. Planungsarbeiten sind so zu beschleunigen und sichergestellt werden kann, dass mit der Realisierung spätestens im Jahr 2020 begonnen werden kann. Im Hinblick auf Finanzierung ist im Weiteren sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit dem Bundesbeschluss von der Verpflichtungskredit APURT im Hinblick auf die benötigte Beschaffung von Geldmitteln durch den Kanton Uri die Koordination erfolgt und voranzutreiben ist, sodass die benötigten Beschlüsse so rasch wie möglich gefällt werden können. Ich danke dem Regierungsrat für die rasche Behandlung von dieser parlamentarischen Empfehlung. Danke.
Der nächste parlamentarische Vorstoß war eine parlamentarische Empfehlung zur Gewährleistung eines sicheren und intakten Urner Strassennetzes. Landrat Arnold Elias, Sie haben das Wort.
Parlamentarische Empfehlung zur Gewährleistung von einem sicheren und intakten Urner Strassennetz. Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, der bäuerliche Zustand der Urner Strasse weist vielerorts Mängel auf. Nicht nur Mängel im Komfortbereich, sondern strukturelle Mängel, die die Tragfähigkeit und somit die sichere Befahrbarkeit von einer Strasse deutlich beeinträchtigen. Alle Sicherheitsmängel zeitgemäss zu beheben, stellt eine sehr schwierige Aufgabe dar. Vor allem für uns im Kanton Uri, wir, die finanzschwach sind und gleiches Strassennetz von 153 km in unserer Verantwortung haben. In letzter Zeit sind Prioritäten im Strassenbau und Strassenunterhalt falsch gesetzt worden. Umbauten wie die Spitalstrasse sind ein Prunkobjekt ausgeführt worden. Dabei gibt es viele Objekte wie Brücken, Stützmüren und Galerien, wo massive strukturelle Schäden aufweisen. Diese Schäden sind unbedingt zu beheben. Zudem ist die Handhabung mit dem vierjährigen Unterhaltsprogramm mehrmals auf Unverständnis gestossen hier im Landrat. Zu guter Letzt steht jetzt auch noch die WOF vor den Tieren, die über das Unterhaltsprogramm finanziert werden. Das führt dazu, dass wir im übrigen Strassenunterhalt in den nächsten Jahren weniger Geld zur Verfügung haben. Um die in Zukunft schwierige Situation im Strassenunterhalt zu meistern und die bäuerliche Sicherheit auf den neuen Strassen gezielt zu fördern, stelle ich folgenden Antrag. Gestützt auf Artikel 123 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird dem Regierungsrat empfohlen, folgende Massnahmen zu treffen. Erstens, Gewährleistung von einem sicheren und intakten Urner Strassennetz soll in Zukunft erste Priorität haben. Die Werterhaltung von einem Bauwerk soll am Ausbau vorgezogen werden. Zweitens, der Rahmenkredit zum vierjährigen UHP soll am Landrat jährlich vorgelegt werden. Zur Begründung von meinem Antrag. Um nicht in einigen Jahren zu nachsehen zu haben, wie zum Beispiel im März 2017 vom Bauwerksversagen von der Stützmühre in der Bristenstrasse, sollen sicherheitsrelevante Projekte frühzeitig und vertieft behandelt werden. Der Kanton Uri soll die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, angemessen und effizient nutzen und nicht Beiträge von Millionenhöhe in komfortrelevante Objekte investieren. Der wesentliche Zustand von der Strasse kann auf zwei Arten beeinflusst bzw. verschlechtert werden. Zum einen durch mehrjährige Langzeiteinwirkungen wie Witterungs- oder Verkehrsabnutzung. Zum anderen kann der Strassenzustand verschlechtert werden durch Kurzzeitereignisse, also Naturkatastrophen wie Murgang, Felssturz, Frostschäden usw. Die durch die Langzeiteinwirkung verursachten Schäden sollen dann über ein Jahresprogramm finanziert werden. Das kann mit einer entsprechenden Bestandesaufnahme im Jahrestakt geplant werden. Außerordentliche Schadensereignisse wie Naturkatastrophen können wie bis anhin über den Nachtragskredit finanziert werden. Der jährliche Rahmenkredit soll transparent aufzeigen, welche Objekte als sollen bearbeitet werden. Meiner Meinung nach wird durch einen jährlichen Kredit das UHB transparenter und vertrauenswürdiger. Somit könnte man auch den Betrag erheben, da man weiss, für was es das Geld ausgegeben wird. Ich hoffe, an dieser parlamentarischen Empfehlung wird vom Regierungsrat genauso viel Gutwill entgegengebracht, wie an dieser zur Koordination der Infrastrukturprojekte zuerst fällt. Merci.
Die eingereichten Vorstösse gehen nun zur Beantwortung an den Regierungsrat über. Wir gehen zum Traktandum 2 von unserer Geschäftsliste, Detailberatung und Beschlussfassung 2.1, Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Kantonsspitals Uri im 2019. Das Wort geht an die Präsidentin der Gesundheitskommission, Landrätin Simmer-Petra. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Gesundheitskommission hat an ihrer Sitzung den Bericht und Antrag vom Regierungsrat zur Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen vom Kantonsspital Uri im 2019, der Spitalkredit 2019, beraten. Bis anhin haben wir die Vorlage unter dem Namen Globalkredit gekannt. Mit dem Hintergrund des neuen Spitalgesetzes, der neuen Verordnung, der vom Landrat genehmigte Leistungsprogramm 2018 bis 2021 und der neuen Rekole-Zertifizierung haben wir eine gewohnte Vorlage jedoch in einem neuen Kleid zu beraten. Aufgrund dieser Änderungen kommt der Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zu dem Geschäft im Vergleich zu den Vorjahren schlankter her. Die Vergleichbarkeit vom Spitalkredit 2019 mit den Vorjahren war daher für uns nur beschränkt möglich gewesen. Den Kommissionsmitgliedern sind aber zusätzliche Unterlagen zur Verfügung gestanden, wo sie es ermöglicht haben, einen vertieften Einblick in die Materie zu bekommen. Spitalintern führt die Rekole-Zertifizierung vom Rechnungswesen vom Kantonsspital Uri aber zu exakteren, zuverlässigeren und vergleichbaren Daten. Erlauben Sie mir da ein bisschen auszuholen. Zusammenfassend dazu einige Vorbemerkungen. Erstens. Es muss möglich sein, dass das Kantonsspital Uri das Eigenkapital mittelfristig nachhaltig steigern kann, um die zukünftigen Investitionen zu finanzieren. Das bedingt insbesondere, dass positive Budgetzahlen vorgelegt werden können, ohne dass Beiträge für die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen gekürzt werden. Zweitens. Das Kantonsspital Uri hat in der Vergangenheit mit einem ausgeglichenen Ergebnis budgetiert. Gleichzeitig muss der Kanton die Hälfte von einem Betriebsverlust übernehmen und das Kantonsspital Uri die Hälfte von einem Betriebsgewinn an Kosten abliefern. Ein ausgeglichenes Ergebnis reicht aber dem Kantonsspital Uri nicht aus, um die Investitionen, das heisst Nutzungsgebühr und Abschreibungen, längerfristig zu tragen. Dafür ist ein angemessener Betriebsgewinn notwendig, der dank der neuen Spitalgesetzgebung durch das Kantonsspital Uri erwirtschaftet werden kann. Die Leitplanken sind in Artikel 10 in der Verordnung geregelt. Für eine weitsichtige Unternehmungsplanung, wo die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit ausreichend Rechnung trägt, ist eine Mehrjahresplanung vom Kantonsspital Uri notwendig. Vor diesem Hintergrund sind die geplanten Beiträge vom Kanton für die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen im Finanzplan vom Kanton und im Entwicklungs- und Finanzplan vom Kantonsspital Uri abgebildet. Viertens. Die Budgetierung durch das Kantonsspital Uri erfolgt aufgrund vom Finanz- und Kostenrechnungsabschluss aus dem Vorjahr. Die zeitliche Verzögerung von 2 Jahren erhöht die Ungenauigkeit und kann nebst Patienten- und Tarifschwankungen weitere Anpassungen zur Folge haben. Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung vom Kantonsspital Uri stellt sicher, dass nach Erreichen der als angemessen definierten Höhe vom Eigenkapital der Kanton jeweils am Gewinn zu 50% beteiligt ist. Mit dieser Regelung ist sichergestellt, dass das Kantonsspital Uri nicht über Gebühr Eigenkapital akkumuliert und dem Kanton Mittel abführt. Die Jahrespauschale für die Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen beträgt wie bereits 2014 4,9 Millionen Franken. Darin enthalten ist die Abgeltung der ungedeckten Kosten für universitäre Aus- und Weiterbildung von Assistenzärzten sowie Unterassistenzärzten und die Aufrechterhaltung von Spitalkapazität aus regionalpolitischen Gründen. Der Kantonsbeitrag für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen hat sich seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung um 25% reduziert. Aus der Kommission haben sich aufgrund der veränderten Ausgangslage relativ viele Fragen ergeben. Auch Fragen, die im ersten Moment nicht direkt mit der Vorlage zu tun haben, trotzdem aber als Ganzes im Zusammenhang betrachtet werden müssen. Unsere Kommissionsfragen sind dann auch in der Sitzung der Verantwortlichen vom Spital und der Gesundheitsdirektion kompetent beantwortet worden. Interessiert haben hier vor allem Fragen zur möglichen Veränderung vom Leistungsprogramm, Thematik ambulant vor stationär, künftige Ausrichtung vom Kantonsspital Uri sowie die Höhe der zukünftigen Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die Entwicklung im Personalbereich. Auf die Frage, ob mit dem Neubau vom Kantonsspital Uri und allenfalls geplanten Änderung kein Leistungsabbau stattfindet und somit mit dem Leistungsprogramm noch vereinbar ist, ist uns von den Verantwortlichen vom Spital erklärt worden, dass die Thematik ambulant vor stationär zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Regeln würden stets geändert und bereits schon in der Planungsphase des Neubaus hat man gewusst, dass mehr Ambulatorien gefordert werden. Das Kantonsspital Uri müsse darauf reagieren können und gleichzeitig beachten, dass dabei der Kantonsbeitrag nicht höher wird. Eine Umfunktionierung auf ambulant bedeutet kein Leistungsabbau, sondern andere Leistungserbringung. Werden also aus strategischen Überlegungen mehr Tagesplätze statt stationäre Betten angeboten, können wir nicht zuletzt auch damit dem politischen Druck gerecht werden. Zusätzlich können damit Patienten dank Tageskapazitäten hier im Kanton Uri behandelt werden. Darum sei die unternehmerische Flexibilität mit dem Neubau vom Kantonsspital sehr wichtig. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang festgehalten, dass der Landrat mit dem Leistungsprogramm definiert hat, welche Leistungen das Kantonsspital Uri muss erbringen. Bei Änderungen müsste das Kantonsspital Uri mit einem Antrag kommen und durch einen Landrat genehmigen lassen. Auf eine weitere Frage zur künftigen Situation in Uri in Bezug auf Operationen ambulant vor stationär und künftige Entwicklung der Fallzahlen ist in der Kommission aufgezeigt worden, dass bei total 2450 Operationen im Jahr, davon jetzt 30% ambulant und mit zusätzlichen Betten in Zukunft die Zahl auf 36% ambulant erhöht werden kann. Bezüglich der Fallzahlen ergab sich für das Kantonsspital Uri mit der zukünftigen Infrastruktur ab 2022 eine grosse Chance. Trotz dem Wegfall von komplexeren Fällen Richtung Zentren wird das Kantonsspital Uri mit der Basischirurgie zu einem Vorzeigespital. Wie will man wissen, wie der Ausfall von diesen zwei Drittel geminderten Erträgen bei den erwartenden gleichbleibenden Kosten aufgefangen werden kann? Man hoffe auf Änderungen der Tarifstruktur. Aktuell sei das noch nicht der Fall und darum müssen die Spitäler Defizit tragen. Wie sich denn die Situation auf die Höhe der Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen längerfristig auswirke, hat uns in diesem Zusammenhang interessiert. Das sei schwierig, längerfristig vorauszusagen, da sich die Regeln immer wieder ändern. Der Tarmet bei ambulanten Eingriffen liegt seit 10 Jahren bei 0,86 Franken. Es bräuchte aber 1,18 Franken. Somit sei das nicht kostendeckend. Seit langer Zeit sei dies auch ein Thema auf der Bundesebene. Dabei spielen verschiedene Interessen mit, wie etwa Krankenkassen, Pharmazie etc. Es bräuchte mehr Ertrag, dank Tarifanpassung oder man müsse auf der Kostenseite reagieren. Mit dem neuen Spital können aber auch in diesem Bereich Optimierungen vorgenommen werden. Ob sich daraus Konsequenzen für das Personal ergäbe? Die Antwort dazu war, dass die Tagesklinik zu vergleichen mit Akutstationen 16 Betze, seien 16 Vollzeitstellen. In der Tagesklinik. Die Tagesklinik ist auch während dem Tag durch das Personal gedeckt, nicht aber in der Nacht und an den Wochenenden. Trotzdem will man aber am Personalbestand festhalten. Zusammenfassend noch einmal erwähnt, bekommt der Landrat neben dem vorliegenden Bericht und Antrag vom Regierungsrat zum Spitalkredit 2019 seit diesem Jahr den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung. Dazu kommen die Genehmigung vom Leistungsprogramm und der Eigentümerstrategie durch den Landrat. Und ebenfalls als neues und zusätzliches Führungsinstrument hat die Gesundheitskommission an ihrer Sitzung den Entwicklungs- und Finanzplan zur Kenntnis bekommen. Der informiert im Vierjahresrhythmus über die strategische Ausrichtung vom Spital. Mit den einzelnen Massnahmen und Handlungsfeldern werden versucht, die Ziele dort zu erreichen. Zum Pauschalbetrag werden Sie von der Gesundheitsdirektorin noch weitere Infos erhalten. Die Gesundheitskommission hat den Antrag von den 4,9 Millionen einstimmig genehmigt. Ich bedanke mich bei der Gesundheitsdirektorin Barbara Bär, dem Generalsekretär Roli Hartmann, den Verantwortlichen vom Spital, den Kommissionsmitgliedern und der Nadja Schuller für das Protokoll.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Es sind noch weitere Wortbegehren. Das Wort geht an Landrat Schilly Christoph.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Spitalkredit ist bei der SP-Grünen-Fraktion unumstritten. Mit der neuen Praxis vom Spitalkredit überkommt das Kantonsspital unternehmerische Verantwortung mit den dazugehörigen Chancen und Risiken. Das Kantonsspital hat einen Auftrag gemäss Spitalgesetz zu erfüllen und nicht alle Leistungen, wie zum Beispiel bei den Geburten, wo es höhere Geburtenzahlen bräuchte, können kostendeckend ausgeführt werden. Damit Leistungen nicht in andere Spitäler ausgelagert werden, müssen diese Kosten über einen Steuerzahler vergütet werden. Als Strategie vom Bund ambulant vor stationär wird das Kantonsspital fordern. Mit dem Neubau vom Kantonsspital bietet sich hier eine Chance, diese Veränderungen aufzufahren. Ohne Änderung der Tarifstrukturen wird es aber auch in Zukunft Behandlungen im ambulanten Bereich geben, die nicht kostendeckend sein werden. Wir sind gespannt, wie sich die Höhe vom Spitalkredit in diesem Zusammenhang sich wird entwickeln. Die Fraktion der SP Grünen ist für Eintreten und wird dem Spitalkredit von 4,9 Millionen zustimmen.
Das Wort hat weiter gewünscht der Landrat Ziegler Hans-Heiri.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion hat an ihrer Sitzung vom 5. Dezember über die Vergütung der gemeinschaftlichen Leistungen vom Kantonsspital Uri 2019 Spitalkredit diskutiert. Auf Fragen aus der Fraktion hat uns Kommissionspräsidentin Petra Simmer sehr ausführlich darüber Aufschluss gegeben. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und wird dem Bericht und Antrag dem Regierungsrat ohne Änderung zustimmen. Danke.
Das Wort geht weiter an die Landrätin Nicole Katri.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, anlässlich von der Fraktionssitzung von der FDP Uri ist der vorliegende Bericht und Antrag vom Regierungsrat zur Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen vom Kantonsspital beraten und diskutiert worden. Der vorliegende Bericht ist innerhalb der Fraktion unbestritten und demzufolge wird die Fraktion am Antrag des Regierungsrats folgen und grossmehrheitlich zustimmen.
Das Wort hat weiter gewünscht der Landrat Kurt Giesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CVP-Fraktion hat an der Fraktionssitzung vom 3. Dezember über den vorliegenden Spitalkredit beraten. Der Antrag hat keine grossen Diskussionen ausgelöst. Natürlich hat man sich darüber unterhalten, dass es wesentliche Risiken gibt im Entwicklungs- und Finanzplan. Innerhalb von schwierigen Rahmenbedingungen in Form von einer sich verändernden Gesundheitspolitik und Tarifen ist viel Führungsdynamik vom KSU gefordert. Das hat sich zum Beispiel schon gezeigt bei der Planung des neuen Spitals. Unter dem Aspekt ambulant vor stationär hat man 16 Bett aus dem Bereich stationär in den Bereich ambulant verlagert. In den vergangenen Jahren hat das KSU ein Ausgleichungsbudget präsentiert. In Zukunft muss ein Betriebsgewinn erwirtschaftet werden, um die Investitionen zu finanzieren. Und das ist eine grosse Herausforderung. Der Kredit für die Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen, früher Globalkredit, hat sich seit 2014 bei etwa 4,9 Millionen eingependelt. Der Betrag ist auch im Entwicklungs- und Finanzplan vom KSU für die zukünftigen Jahre vorgesehen. Gegen diesen Plan hat die CVP-Fraktion nicht einzuwenden und man will mit den verfügbaren politischen Steuerungsinstrumenten mithelfen, dass der erfüllt wird. Die CVP-Fraktion ist für Eintreten und wird dem Antrag der Regierung zustimmen.
Sind weitere Wortbegehren aus dem Rat?
zum Mittreten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Da ging das Wort an Gesundheitsdirektorin, Frau Regierungsrätin Barbara Bär. Sie haben das Wort.
Geschätzter Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, Landrätinnen, Landräte, ich danke bestens für die engagierte Beratung von der Vorlage für den Spitalkredit für das Kantonsspital. Ich glaube, es sind aufgrund von der ausführlichen Voten, die Frau Präsidentin von der GSUKO schon eingebracht hat, nicht mehr detaillierte Erläuterungen nötig. Wichtig ist, dass aufgrund von der neuen Spitalgesetzgebung dem Spital eine hohe Verantwortung übertragen wird. Sie haben das Spital wirtschaftlich und qualitativ auf einem hohen Niveau zu führen. Und das ist Ihr Auftrag auch, den Sie zu erfüllen haben. Neben der wirtschaftlichen Freiheit und Verantwortung, die man im Spital überträgt, wird aber auch ein regelmässiges Controlling durch GSUD gemacht, wo auch überprüft wird, ob die Leistungen, die der Kanton über die Leistungsvereinbarung, die ja durch den Landrat genehmigt ist, dass die erbracht werden und andererseits, dass die notwendige Qualität auch gewährleistet ist. Diese Aufgaben, die sind nicht neu, die sind auch bis anhin immer so gemacht worden und die werden jetzt auch nach der neuen Spitalgesetzgebung selbstverständlich so auch weitergeführt. Sie werden ja mit den verschiedenen Instrumenten in Zukunft auch weiterhin detaillierte Informationen bekommen, die dann dem Landrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Ich danke bestens für die positiven Rückmeldungen und gebe das Wort zurück.
Herzlichen Dank. Ich stelle fest, dass das Eintreten unbestritten ist und es gilt somit als beschlossen. Wir gehen jetzt über zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 28. August. Römisch 1, Ausgangslage. Römisch 2, gesetzliche Grundlagen. Römisch 3, Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Gehen wir zur Beilage. Kantonsbeitrag 2019 im Budgetvergleich zu den Vorjahren. Und dann gehen wir zurück zum Römisch 4 Antrag. Der lautet, gestützt auf die vorstehenden Ausführungen, beantragt der Regierungsrat dem Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Dem Kantonsspital Uri wird als Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen nach Maßgabe des Leistungsprogramms für das Jahr 2019 eine Abgeltung von 4,9 Millionen Franken gewährt. Wer dem zustimmen will, soll das bitte mit der Plus-Taste beziehen. Wer dagegen ist, Minus-Taste. Enthaltungen, die X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 58 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und bei einer Enthaltung dem Antrag zugestimmt. Wir kommen zum Geschäft 2.2, Budget 2019 des Kantons. Das Wort zum Eintreten geht an Kommissionspräsidenten der Finanzkommission, Landrat Fuhrer Daniel. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das vorliegende Budget sieht in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 413 Millionen und einem Ertrag von 409 Millionen ein Defizit von 4,2 Millionen vor. Die Nettoinvestitionen liegen mit rund 49 Millionen deutlich über dem Vorjahresbudget mit 35 Millionen und im Vergleich zur Rechnung 2017 rund 21 Millionen höher. Da ist der Baubeginn vom Kantonsspital spürbar, werden dadurch im kommenden Jahr rund 24 Millionen verbaut. Das wirkt sich auch auf einen Selbstfinanzierungsgrad aus, nur noch ein knappes Drittel der vorgesehenen Investitionen können selber finanziert werden. Trotz dem budgetierten Defizit hat die Finanzkommission durchaus auch positive Entwicklungen ausgemacht. So sinkt der Transferaufwand mit unter 91 Millionen ein gewichtiger Teil des Budgets. Die Steuererträge sind weiterhin steigend. Insgesamt bleibt der Aufwand mit 413 Millionen stabil. Was hingegen das Budget stark belastet, ist der sinkende Finanzausgleich. Durch den steigenden Ressourcenindex vom Kanton sinken die Ausgleichszahlungen markant. Das lässt sich auch beziffern. Gegenüber dem Budget 18 sind es 5 Millionen weniger, gegenüber der Rechnung 17 gar 8,5 Millionen. Abweichend vom Budget stellt die Finanzkommission folgende Anträge. Der Verpflichtungskredit für den Gastauftritt am 6. Liten haben zu angeregten Diskussionen innerhalb der Finanzkommission geführt und dazu sind die Meinungen noch geteilt gewesen. Eine Mehrheit beantragt die Streichung des entsprechenden Verpflichtungskredits. Es ist allerdings ein Minderheitsantrag zustande gekommen. Sie sehen das in den Unterlagen. Auch für eine Streichung von 10'000 Franken zum Budget hat sich die FICO beim Projekt 2021 von der Polizei ausgesprochen. Da erwartet die Finanzkommission noch weitergehende Informationen zur Notwendigkeit, wenn man so einen Betrag allenfalls beibehalten möchte. Bei der Wildhut ist ein zusätzliches Kantonsverzeig angeschafft worden. Die Finanzkommission ist da mehrheitlich der Meinung, dass dem Umstand eine Wirkung auf die Reisekosten und Spesen haben sollen. Gesamthaft beurteilt die Finanzkommission das vorliegende Budget mit einem Defizit von 4,2 Millionen als vertretbar. Sie unterstützt aus diesem Grund die Anträge vom Regierungsrat AIT zum Steuerfuss und zur Absegnung des Budgets 2019.
Sind weitere Wortmeldungen zum Budget? Das Wort geht an Landrat Arnold Christian.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere Fraktion ist für Eintreten. Die Anträge 1 bis 3 vom Regierungsrat, die zum Budget 2019 formuliert sind, denen werden wir zustimmen. Die im Antrag 1 formulierte Verpflichtungskredite in der Höhe von total 195'000 Franken sind bei uns diskussionslos gewesen. Das Belang vom Kantonssteuerfuss auf den 100% im 2019 und das Globalbudget für die Verwaltungseinheit Amt für Betrieb Nationalstrasse, ebenfalls auch das ist bei uns unbestritten gewesen. Beim Antrag 4 zum Thema Budget 2019 werden wir die Anträge der Finanzkommission unterstützen. Und das hat dementsprechend auch anlässlich der Fraktionssitzung Diskussionen gegeben. Zum Kredit 50'000 Franken für das 2019 zum Gastauftritt 6 Liter zu Zürich im Jahr 2020 wird unsere Fraktion grossmehrheitlich einem Antrag von den 200'000 Franken nicht zustimmen. Es wird zwar aus unserer Reihe einen Antrag geben, nur einen frischen Antrag für einen Auftritt von diesen total 200'000, respektive sind 200'000 Franken geplant für den 6-Liter-Auftritt. Die Ablehnung der Fraktion hat weniger mit dem Auftritt zu Zürich, sondern mehr mit dem Vorgehen vom Regierungsrat zu tun. Der Regierungsrat hat bis zur Finanzkommissionssitzung, aber nachher daran zu den Fraktionssitzungen verpasst, hinter die nackten Zahlen, also hinter die 200'000 Franken Fakten bzw. Details zu liefern. In zwei Sätzen ist auf einen Antrag formuliert worden. Eine Mehrheit unserer Fraktion wird der, wie bereits erwähnt, Blackbox, wenn man so schön sagt, nicht zustimmen. Die SVP-Fraktion schätzt den Kontakt mit dem Kanton, aber auch vor allem mit der Gemeinde Zürich. Die nun in den letzten Wochen eingetroffene Einladung vom Gemeinderat Zürich, sollte der Kanton 2020 beim 6 Liter dabei sein, hat uns doch etwas ein bisschen erstaunt, insbesondere auch, dass es ein bisschen gezielt war vor der Landratsdebatte, ist unsere Vermutung. Zum Antrag Streichung von den 10'000 Franken zum Projekt Polizei 2021, auch der werden wir dort von Seite der Finanzkommission den Antrag unterstützen. Auch in der Beantwortung der Frage von Seite der Sicherheitsdirektion ist sind keine neuen stichhaltigen Argumente geliefert werden, um den sogenannten Beobachterstatus in diesem Projekt zu rechtfertigen. Hier unterstützen wir die Haltung der Finanzkommission, dass ein Kredit zu unterbreiten ist, sollte allenfalls ein konkretes Projekt unterliegen. Alles andere, wie in diesem Fall die Mitsprache, ist über das ordentliche Personalbudget zu regeln und dementsprechend werden wir dem Antrag von den 10'000 Franken von der Finanzkommission, dem Antrag von der FICO zustimmen. Und zum letzten Antrag noch von der Reduktion Spesen von dem Kontogruppe Jagd. Auch diesen Antrag werden wir von unserer Seite her unterstützen, die 10'000 Franken abzulehnen. Mit der Anschaffung von einem Fahrzeug, das haben Sie oder vielleicht schon gesehen in der Investitionsrechnung, 33'000 Franken sind dort geplant, das neues Fahrzeug anzuschaffen, sind wir der Meinung, sollten die jährlichen Spesenentschädigungen um rund 10'000 Franken können reduziert werden. Durchschnittlich werden von einem Jagdaufseher im Jahr mit einem privaten PW, so hat man uns informiert, werden rund 12'000 Kilometer gefahren und dementsprechend dem Kanton an die Rechnung gestellt. Rechnen wir das mit den Kilometerentschädigungen hoch, entspricht das eben ungefähr einem Kürzungsantrag. Zusätzlich kommt dort noch dazu, dass man im 2018 bereits einen Jagdaufseher weniger in der Funktion gehabt, dass man den Pensionierten nicht mehr ersetzt. Die Lohnkisten hingegen sind dort bei dieser Kontengruppe aber geblieben. Bereits bei der Budgetdebatte 2018 haben wir von unserer Fraktion her unseren Unmut kundgetan, nicht nur zur Arbeitsweise, sondern vor allem auch zur Kostensteigerung in der Kontengruppe in 2645 Jagd und haben dementsprechend aber leider bis heute nicht viel können von der Fuchs spüren. Wir sind uns bewusst, zusammenfassend, dass die Kürzungsanträge für die Finanzkommission kein grosser Wurf sind. Viel sparen werden wir mit diesen Beiträgen nicht. Der Vorwurf von sogenannten, wir sagen Erbslezeller oder Kleinkariert, hat man sich bereits im Vorfeld schon mehr gefallen. Unsere Fraktion stellt aber klar fest, dass mögen die Beiträge nur so klein sein, es unser Job und unsere Pflicht ist, dementsprechend genau anzuschauen und auch auf alles, wenn man das Gefühl hat, es sei Handlungsbedarf, an dem entsprechenden Antrag zu stellen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch auf alles für die Unterstützung.
Das Wort zum Eintreten hat weiter gewünscht der Landrat Thomas Sicher.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch die FDP-Fraktion hat anlässlich von der letzten Fraktionssitzung das Budget 2019 eingehend beraten und hat beschlossen, auf das Budget einzutreten. Man kann nicht gerade von einem erfreulichen Budget reden, weil das ja einen Verlust von rund oder gut 4 Millionen Franken aufweist. Einmal mehr fallen die Zahlungen aus dem NFA geringer aus. Das Mal ist es eine Abnahme gegenüber dem Budget vom Vorjahr von rund 5,3 Millionen Franken. Das war schon länger bekannt und darum auch nicht weiter überraschend. Die ansteigenden Steuereinnahmen vermögen den Rückgang nicht aufzufahren. Wir werden beim nächsten Traktandum im Finanzplan ja noch sehen, wie die Entwicklung weitergehen wird. Nach mehreren Jahren mit deutlich positiven Ergebnissen sind ein paar Jahre mit negativen Ergebnissen sicher zu verkraften. Es wird aber die Aufgabe vom Landrat sein, die künftige Entwicklung in den nächsten Jahren kritisch zu überwachen und rechtzeitig Massnahmen zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen zu beschließen. Am meisten zu diskutieren hat innerhalb der Fraktion der budgetierte Verpflichtungskredit im Zusammenhang mit der Teilnahme vom Kanton Uri am 6. Liter 2020 in Zürich gegeben. Die Gegner haben dabei bemängelt, es gäbe kein Konzept für einen Auftritt und das Ganze sei zu teuer. Weiter haben sie befürchtet, dass der Auftritt als Nehmerkanton eine negative Wirkung könnte haben. Die Befürworter hingegen sehen im Auftritt eine Chance, den Kanton und seine Angebote einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und es ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten zur Kontaktpflege mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Schließlich hat eine Mehrheit der Fraktion dem Antrag bzw. dem Verpflichtungskredit zugestimmt, somit gegen den Antrag der FiKo der Budgetposten zu streichen und schließt sich damit eben einen Minderheitsantrag der FiKo an. Bei allen anderen Anträgen wird die FDP-Fraktion den FiKo-Antrag zustimmen.
Das Wort hat weiter gewünscht Landrätin Leibli Silvia.
Herr Landratspräsident, meine Damen und Herren, die Fraktion von der SP und der Grünen haben sich ebenfalls mit dem Budget befasst. Ich kann mich kurz fassen, weil das Budget 2019 bei uns nicht viel zu reden gegeben hat. Bei der Erfolgsrechnung ändert sich nicht sehr viel im Vergleich zum Vorjahr. Die hohen Investitionen, die sind schon erwähnt worden, sind vom Volk bereits beschlossen worden. Wir haben jetzt da entsprechend die zu tätigen. Wir wissen auch, dass man wegen dem grösseren Ressourcenpotenzial je länger, je weniger vom interkantonalen Finanzausgleich werden bekommen. den Verlust aber mit den effektiven Steuereinnahmen nicht finanzieren können, auch wenn die noch leicht steigen sollten. Wir sind trotz der budgetierten Defizit für Eintreten auf das Budget. Bezüglich der Anträge der FiKo stellen wir fest, dass bei den Spesen und beim Projekt Polizei 21 zwei kleinliche Kürzungsanträge gestellt werden. Wenn die Spesen dann trotzdem anfallen, werden sie bezahlt werden. Und wenn das Projekt Polizei 21 im Jahr 2019 Kosten verursacht, die im Rahmen der Finanzkompetenz vom Regierungsrat liegen, werden auch die bezahlt werden müssen. Solche Übungen erachten wir darum als nutzlos und lehnen sie ab. Hingegen unterstützen wir grossmehrheitlich den Antrag, für die Sexy-Leute keine Beiträge zu sprechen. Wir werden aber, wie schon früher angekündigt, den Antrag stellen, den Beitrag vom Kanton an Prämienverbilligung um 700'000 Franken zu erhöhen. Ich begründe den Antrag in der Detailberatung dann länger und verzichte darum auf weitere Ausführungen zum Budget. Wir sind mit den übrigen Anträgen einverstanden.
Das Wort geht weiter zum Landrat Zurfey-Allewies.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CVP-Fraktion hat sich in der letzten Sitzung mit dem Antrag der Regierung zum Budget 2019 befasst. Zu den Ziffern 1. Verpflichtungskredite 1 bis 3 werden von der CVP-Fraktion einstimmig und diskussionslos unterstützt. Der nachträgliche Verpflichtungskredit für einen Gastauftritt am 6. Juli 2020 ist ebenfalls ausgiebig diskutiert worden. Die FiKo schlägt bekanntlich vor, den Kredit von 200'000 nicht zu genehmigen. Aufgrund der nachgelieferten Informationen zu den Kosten und der positiven Auswirkungen für den Kanton Uri wird die CVP-Fraktion der Minderheitsantrag der FiKo und somit der Antrag der Regierung auf Zustimmung grossmehrheitlich unterstützen. Zu der Ziffer 2. Die CVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Regierung, den Steuerfuss auf 100% zu belassen. Zu der Ziffer 3 gibt es auch keine Diskussionen. Das Amt für Betrieb Nationalstrasse und das Schwerverkehrszentrum aus Verwaltungseinheiten mit Leistungsauftrag und Globalbudget zu bestimmen. Aufgrund der Tatsache, dass die Kosten eigentlich 1:1 vom Bund übernommen werden, stimmt die CVP-Fraktion ebenfalls dem Antrag zu. Zu der Ziffer 4, das Budget 2019 hat aufgrund von Regierungs- und Landratsbeschlüssen und einigen Korrekturen diverse Änderungen erfahren. Die FiKo schlägt neben der Streichung vom Verpflichtungskredit für 6 Liter den Verzicht auf 10'000 Franken für das Projekt Polizei 25 und eine Kürzung von der Reisekosten und Spesen um 10'000 Franken bei der Jagdverwaltung vor. Diese beiden Anträge erachtet die CVP-Fraktion als nicht seriös, weil die Thürner Polizei bei dem Projekt Polizei 25, weil es ein gemeinsames Einsatzleitsystem prüft, bereits dabei ist und die Reisekosten und Spesen bei der Jagdverwaltung bereits sinkend budgetiert sind. Die CVP-Fraktion hat das Budget intensiv diskutiert und unterstützt also den Antrag der Regierung. Die Zahlen muss ich nicht mehr vorlesen. Aufgrund der heutigen finanziellen Lage vom Kanton erscheint das Budget 2019 trotz dem resultierenden Defizit einigermaßen tragbar. Der Spardruck wird natürlich auch nur erträglicher, wenn man weiss, dass die Rechnung 18 mutmaßlich einmal mehr viel besser als budgetiert abschliessen wird. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es werden wahrscheinlich noch Wortmeldungen von der CVP-Fraktion kommen. Wir sind aber einstimmig für Eintreten auf das Geschäft und werden, wie gesagt, die entsprechenden Anträge unterstützen. Danke.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Dann würde ich das Wort am Finanzdirektor, Herr Regierungsrat Janet Urs. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Budgetierung ist immer eine grosse Herausforderung für einen Kanton und es ist auch eintretend genannt worden, ein Defizit zu budgetieren ist grundsätzlich nicht erfreulich, aber mit einem Defizit von 4,2 Millionen können wir mit der aktuellen Finanzlage leben. Es ist uns trotz einem erneuten NFA-Rückgang von rund 4,5 Millionen gelungen, eigentlich ein weniger tiefes Defizit zu budgetieren als noch im laufenden Jahr. Also mit minus 4,2 Millionen, glaube ich, haben wir das Möglichste können tun. Ich gehe mit Ihnen eins, dass, wenn wir dann nachher den Finanzplan anschauen, noch grosse Herausforderungen auf uns alle, nicht nur auf den Regierungsrat, auch auf den Landrat, werden zukommen, weil der Finanzplan sieht dann ein bisschen anders aus. Ich danke Ihnen für die grundsätzlich wohlwollende Rückmeldung und ich glaube, zu den einzelnen genannten Punkten, wie Sexy-Leute, Prämienverbilligung etc., werden wir sicher dann in der Detailberatung noch ausführlich Stellung dazu beziehen.
Vielen Dank. Ich stelle fest, dass das Eintreten unbestritten ist und es gilt somit als beschlossen. Ich möchte jetzt Ihnen schmackhaft machen zum Vorgehen bei der Beratung. Wir würden das erst das Budget 2019 Antrag des Regierungsrates an den Landrat vom 2. Oktober 2018 beraten. Anschliessend das Budget, das wäre das gelbe Büchlein, und am Schluss die Verpflichtungskredit beraten. Sind Sie mit dem Vorgehen einverstanden oder wünscht jemand etwas anderes? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir jetzt zum Budget 2019, Antrag des Regierungsrates an den Landrat vom 2. Oktober 2018. Seite 3, erstens Gesamtübersicht, 1.1 Ergebnis, 1.2 Selbstfinanzierung, 1.3 Beurteilung, auf Seite 6 1.4 Grundlagenrechnungslegung, 1.5 Steuerbelastung Steuerfuß, 1.6 Globalbudget im Personalbereich, 1.7 Verpflichtungskredite. Das ging weiter auf der Seite 10, 1.8, Bundesnormen, Kantonsfinanzen. 1.9, kantonale Finanzpolitik. 1.10, Ausblick. Zweitens, Abweichung gegenüber Vorjahr. 16, 2.2, Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung. Seite 17 sind die Abweichungen aufgeführt und verglichen. Seite 26, 2.3, Investitionsrechnung. 2.4 Nettoinvestitionen. Drittens Finanzkennzahlenübersicht HRM2. Wünscht jemand noch das Wort zu dem Bericht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zum Budget 2019 des Kantons Uri. Der blaue Teil, Ergebnisse. Erfolgsrechnung. Konto 10. Landrat. Konto 20. Regierungsrat Landamt. 2000 Regierungsrat. Und dort ist das Konto 2020-00-31-70-04, das werden dann neue Posten, 6 Leute, die ich, wenn ich angekündigt habe, bei den Verpflichtungskredit möchte diskutieren. 2005, 2010 Standeskanzlei. Dort haben wir das Konto 2010-31-30-02. 80.000. Das sind die Zahlen, die Sie in der Beilage rot aufgekehrt haben, die in der Zwischenzeit noch dazugekommen sind oder ergänzt worden sind. 2015 Amtsblatt. 2050 Konto 2060. Wir werden auf Seite 6, Konto 21, Büdirektion. 21.00, Direktionssekretariat. 21.05, 21.11, betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen. 21.16, Amt Betrieb Nationalstrassen. 11 wären wir beim Wasserbau. 21.25, Mineralöl, Steuerertrag und Straßenverkehrsabgaben. 21.30, Amt für Energie. Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Mieten im 21.40. 21.45. 21.50, Konzessionsbeiträge. 21.60, Konto 21.65. Mittlerweile waren wir auf der Seite 15 bei der Konto 22, Bildungs- und Kulturdirektion. 22.00, 22.05, 22.10, Amt für Volksschulen. Das Konto 22.10, 36, 32, 01 war minus 90.000. Und als nächstes gibt es ein neues Konto. Das war das Konto 22.10, 36, 32, 04, dezentrale Pauschale für Kinder aus Asyl- und Flüchtlingsbereich. Dort wäre der Betrag 251.000. Das Konto 2212, kantonale Mittelschule. Amt für Betreuungsdienste 2217, 2220. Konto 2240, Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri. ...2242... ...2243... ...2244... Konto. Dort beim 2244 war beim Konto 2244... ...3611.10... minus 250.000. Das betrifft die kantonalen universitären Hochschulen. Um das Konto 2244-3611-00 wäre 100.000. Das Konto 2246, Kulturförderung und Jugendarbeit. Amt für Staatsarchiv 2248. 2249, 2250, 2260, 2262, Konto 2270, Konto 2275. Wir wären auf Seite 24, Konto 23, Finanzdirektion. 23.00, 23.06, 23.10, 23.24, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Da ist im Konto 23.24, 30.10.04, pauschale Lohnkorrekturen, minus 302.200. Beim Konto 23.24, 33.00.01 war minus 15.400. Und beim Konto 23.24, 36.60.01 planmäßige Abschreibung, Investitionsbeiträge 100. Wir werden auf Seite 26 Anteile von Banken, 23,26, 23,28 interkantonaler Finanzausgleich zweckgebunden. Das ist das Konto 23,28, 36, 22, 50 Ressourcenausgleich vertikal, an den Betrag 600'000. Und beim Konto 23, 26, 46, 22, 70 wäre der Ertrag 150'000. Wir wären beim Konto 23, 30, Amt für Personal. 23, 40, Amt für Informatik. 23, 50, Amt für Steuern. 23,55, 23,58, interkantonaler Finanzausgleich zweckgebunden. Dann ist das Konto 23,58, 46, 20, 10, Ressourcenausgleich Bund, Ertrag 328'000. Plus... Ertrag. Jawohl, Ertrag. He. Kantonsanteil an Bundeserträgen 23,59. Wir wären beim Konto 24, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 24,00, 24,05, 24,06, Kindes- und Erwachsenenschutz 24,07, 24,08, 24,10, 24,15. Und jetzt wären wir auf der Seite 34. Landrätin Leibli Silvia, Sie haben das Wort.
Herr Landratspräsident, meine Damen und Herren. Im Sommer dieses Jahres hat der Regierungsrat erklärt, dass es zusätzliche 700'000 Franken würde kosten, wenn die Prämienbelastung für die Haushalte mit tiefen bis mittleren Einkommen nicht mit mehr als 10% vom verfügbaren Einkommen belastet werden sollte. Ich stelle Ihnen darum, damit die angekündigte der Antrag die Budgetposition 24,15 36, 37, 01, die Prämienverbilligung, um 700'000 Franken zu erhöhen. Der Kantonsbeitrag soll damit von 4,5 Millionen auf 5,2 Millionen Franken steigen. Weil der Bundesbeitrag um 311'300 Franken tiefer ausfällt, ergibt sich damit im Budget ein Betrag von insgesamt 17'204'000 Franken. Zur Begründung. Im November 2011 hat der Regierungsrat auf eine dringliche Interpellation vom CVP-Landrat Erich Arnold noch festgehalten, dass der Selbstbehalt von 8% unverändert bleiben soll, damit die vom Bund definierte sozialpolitische Zielsetzung, nämlich die Unterstützung von Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, weiterhin erfüllt wird. Man hat damals die Obergrenze vom Prämienverbilligungseinkommen von 120'000 auf 100'000 Franken gesenkt. Das war vor 7 Jahren. In der Zwischenzeit ist die Obergrenze auf 80'000 Franken reduziert worden. Der Kantonsbeitrag an die Prämienverbilligung ist vor Jahren auf 4,5 Millionen Franken eingefroren worden. Gemäss Berechnung vom Regierungsrat vom Sommer 2018 ist der Selbstbehalt für die niedrigen und mittleren Einkommen noch bei 10,5% gewesen. Im November von dem Jahr hat der Regierungsrat darüber informiert, dass der Selbstbehalt jetzt neu auf 11,5% gestiegen ist. Damit sind wir sogar nach den speziellen Berechnungen vom Kanton mittlerweile weit von der ursprünglichen Zielgrösse von 8% weg. Kommt noch dazu, dass mit der neuen Regelung im Prämienverbilligungssystem vom Bund die Anzahl von den Bezügern in Uri jetzt von 29,9% auf 26,5% wird sinken. Das war die Mitteilung vom Regierungsrat vom November 2018. Das ist aber noch nicht alles. Die Regierung hat als Antwort auf meine Interpellation erklärt, dass die Einkommensberechnung im Kanton Uri nicht mit dem übereinstimmt, was gesamtschweizerisch als Grundlage verwendet wird. Der Bund gibt alle 3 bis 4 Jahre das Ergebnis von einem Monitoring bekannt, wie sich die Prämiebelastung für diverse Modellhaushalte in der Schweiz entwickelt. Letzten Donnerstag ist der Bericht über das neueste Monitoring von 2017 erschienen. Das Monitoring erfasst Haushalte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, die keinen Anspruch haben auf Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe. Die Analyse wird gemacht pro Modellhaushalt und je nach Einkommensverhältnis. Das sind die schweizerisch maßgeblichen Vergleichsgrössen und da sieht es in Uri im Vergleich noch weit weniger gut aus, als das im Sommer dargestellt worden ist. Die neueste Erhebung aus dem Jahr 2017 zeigt auf, dass im schweizerischen Vergleich Urner Familien mit 2 Kindern mit einem Bruttoeinkommen unter 70'000 Franken, das ist ein bundessteuerpflichtiges Einkommen von 45'500 Franken, trotz Prämienverbilligung immer noch 13% von ihrem verfügbaren Einkommen für Krankenkassen müssen aufwenden. Bei 4 Kindern liegt das maßgebliche Bruttoeinkommen bei 85'000 Franken oder einem Bundessteueransatz von 49'700 Franken. Und die Prämienbelastung in Uri ist trotz Verbilligung eben immer noch bei 13%. Ehepaar mit einem Bruttoeinkommen unter 60'000 Franken, das entspricht ebenfalls in einem bundessteuerpflichtigen Einkommen von 45'800 Franken, müssen trotz Prämienverbilligung 14% von ihrem Einkommen für Krankenkassenprämien aufwenden. Das ist der höchste Prozentsatz von allen Innerschweizer Kantonen. In Schweiz liegt er für Familien mit 2 Kindern bei 11%, in Obwalden bei 8%, Nidwalden ebenfalls 12% und in Zug bei niedrigen 7%. Das ist übrigens auch der Ansatz von Graubünden. Es würde Uri gut anstehen, sich auch bei der Prämienverbilligung und nicht nur bei den Steuern für die niedrigen bis mittleren Einkommen an diesen Kantonen zu messen. Ich wiederhole darum meinen Antrag, Position 24.15.36.37.01 um 700'000 Franken zu erhöhen, abzüglich halt die 311'300, die vom Bund abgezogen worden sind, und danke allen, die im Interesse von der schwächeren Haushalte in Uri den Antrag unterstützen.
Vielen Dank, Frau Landrätin. Haben Sie uns noch irgendeine Erklärung dazu, der Grafik, die da uns liegt, oder ist das selbstsprechend?
Die Grafik ist letzte Woche erschienen auf der Webseite von der SRF. Vom SRF bezieht sich auf die Erhebung vom Bund, also wo das Monitoring erschienen ist, hat man die Grafik da gezeigt. Es zeigt, welche Kantone, in welchen Kantonen das Prämienbelastung unter 5 bis 6, das ist glaube ich praktisch niemand, außer Graubünden, 7 oder 8%, das sind die niedrigen, das ist Wallis zum Beispiel, sieht man von hier aus, oder auch andere Ostschweizer Kantone, dann 9 und 10%, das sind eher die umliegenden, zum Beispiel Schweiz. Dann 11 und 12, da sind wir dann bei Luzern und so weiter. Und 13-14%, das sind die höheren Ansätze, das ist dann Uri, Bern, Freiburg und so weiter. Und dann kommen noch die ganz teuren Kantone, das ist dann Solothurn, Basel und Jura, die haben auch die höchsten Krankenkassenprämien, darum ist das entsprechend auch trotz Prämienverbilligung verbleibt eine grosse Belastung für die Haushalte. Man sieht aber, dass Uri da in den Innerschweizer Kantonen die höchste Belastung hat für schwächere Haushalte.
Das Wort zu dem Antrag von der SP-Grünen-Fraktion ist frei. Das Wort geht an Landrat Schöler Christian.
Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren. Es ist ja nicht so, dass das Anliegen vom Antrag gänzlich von der Hand zu weisen ist. Die Entlastung von Krankenkassenprämien, insbesondere von Familien, findet im Grundsatz auch in der SVP Zustimmung. Der gewählte Ansatz ist für uns aber fraglich. Für mich sprechen die folgenden Punkte gegen den vorliegenden Antrag. Mit den Aussichten im Budget 2019 sowie der Finanzplanung 2019 bis 2022 sehe ich persönlich aktuell generell keine Erhöhungen auf der Aufwandseite. Die zusätzlichen Aufwendungen von 0,7 Millionen Franken würden die Erfolgsrechnung weiter belasten und die finanzielle Handlungsspielräume weiter einschränken. Zweitens, bevor der Betrag für Prämienverbilligung erhöht wird, sind aus meiner Sicht Berechnungsmodalitäten für Prämienverbilligung zu überprüfen bzw. anzupassen. So werden heute Prämienverbilligungsempfänger teilweise höhere Prämienverbilligungen ausgeschüttet, als Krankenkassenprämien anfallen. Das ist zum Beispiel bei HMO-Modellen und so weiter der Fall. Aktuell haben wir schon gehört, werden bis zu einem Nettoeinkommen von 80'000 Franken Prämienverbilligungen ausgeschüttet. Das entspricht einem Nettoeinkommen von knapp 6'600 Franken, wenn man das durch 12 rechnet. Die Obergrenze ist allenfalls auch anzupassen oder zumindest zu überprüfen, bevor der Betrag pauschal aufgesetzt wird. Drittens, auch ist zu berücksichtigen, dass die Familien bereits bei der Kantons- und Gemeindesteuer durch Kinderabzüge erheblich entlastet werden. Das vor allem auch im Vergleich zu kinderlosen Personen. Viertens, sowohl die Belastung von den Ürnerinnen und Ürner sowie auch von der Familie in Uri sollte im Gesamtkontext verglichen werden und nicht nur über die Belastung der Krankenkassenprämie. So verbleibt die Ürnerinnen und Ürner gemäss einer CS-Studie von ihrem Einkommen nach Abzug von Steuern, Miete, Krankenkassenprämien usw. am meisten für den Konsum übrig. Dass nun mit einem Schnellschuss bei der Prämienverbilligung aufgestockt werden soll und dann via GS-Kanne verteilt wird, kann ich nicht unterstützen. Aus unserer Sicht sollte man zuerst die vorerwähnten Parameter überprüfen und allenfalls innerhalb des Systems das bestehende Geld anders verteilen. Aus diesen Gründen würde ich den Antrag von der SP ablehnen. Besten Dank.
Das Wort ist weiter frei. Da scheinen keine Wortbegehren mehr zu sein. Dann würden wir über den Antrag... Entschuldigung, Frau Gesundheitsdirektorin, Regierungsrätin Barbara, Sie haben das Wort.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, erlauben Sie mir, da auch noch ein paar Ausführungen zu machen. Der Regierungsrat hat sich im Zusammenhang mit der Ausschüttung von der Prämienverbilligung sehr intensiv auseinandergesetzt. Und aufgrund von der Ausschüttungen, wie es schon aufgeführt worden ist, dass wir rund 26,5% von der Bevölkerung mit Prämienverbilligung berücksichtigen, dass wir auf einem Einkommen sind von 80'000 Franken und dass wir damit gut 11% Selbstbehalt haben, hat der Regierungsrat das als korrekt und richtig erachtet und ist auf dem auch, hat auf dem auch festgelegt. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, es ist für die Krankenkassenprämie, das ist eine grosse Belastung für die Familie vor allem. Und aufgrund von der Situation, dass ab 2019 gemäss dem KVG die Änderung eintreten tut, dass die Entlastung von den Kindern von heute 50% auf 80% muss gesteigert werden. Der Bund dort aber die Freiheit lässt, dass man das auch etabliert kann machen über die nächsten 3 Jahre. Haben wir im Regierungsrat entschieden, dass wir eben genau zur Entlastung von der Familie das in einem Schritt umsetzen, nämlich ab 19 statt die 50% Vergünstigung, 80% Vergünstigung der Kinder. Damit werden genau die kinderreichen Familien werden berücksichtigt. Wir tragen dem Rechnung tragen. Und das macht rund 1 Million aus im Gesamtkuchen von der IPV. Also Sie sehen, wir schauen da wirklich, dass man im Interesse von der Familie dort ein Zeichen kann setzen, dass wir das in einem Schritt umsetzen und dass wir damit die hohen Belastungen, die gerade die Familien tragen, dass wir dem Rechnung tragen können. Ich bitte Sie darum, dass Sie dem Antrag vom Regierungsrat zustimmen.
Weiter wird das Wort gewünscht vom... Entschuldigung, das Wort geht als erstes an Landrat Fuhrer Daniel.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Finanzkommission ist bereits der Antrag gestellt worden und die Finanzkommission hat über den Antrag beraten. Sie lehnt den Antrag grossmehrheitlich ab. Begründungen, Christian Schöller hat das bereits schon sehr gut ausgeführt. Man hat Verständnis für das Anliegen, man muss aber gleichzeitig sagen, dass vermutlich die Parameter zuerst angeschaut werden sollten. Und da wäre allenfalls eine Bereinigung abgebracht, in dem Sinn, dass eine Verschiebung gibt Richtung zu denen, die es nötiger haben, dass dort aus oben raus Geld gegeben wird. Der Ursprung vom Übel ist klar. Sind die steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Und wenn sie bei den Kosten wollen, bremsen, haben sie dort ja die Möglichkeit mit einer Unterschrift.
Das Wort geht nun an Finanzdirektor, Herr Regierungsrat Janet Urs. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte die Position vom Regierungsrat noch aus finanzieller Sicht unterstreichen. Ich bin mir sehr bewusst, dass die IPV ein ganz wichtiges Element ist bei der Finanzierung, vor allem bei tiefen Einkommen von der Krankenkassenprämie. Es ist so, dass die Landrätin Silvia Leibli jetzt ausgeführt, 2011 hat man noch bis in die hohen steuerbaren Einkommen von rund 120'000 Franken auffinanziert. Ich glaube, dort oben kann man sicher nicht mehr sagen, dass das gemäss der Vorgabe Leute in bescheidenen Verhältnissen sind. Das bestimmt nicht. Und darum hat man dort eine Autobergrenze auf 80'000 Franken abgenommen. Ich glaube, wir haben heute rund etwas über 7'000 Personen, die IPV beziehen. Das ist dort ein ganz wichtiger Beitrag, eben für Leute in bescheidenen Verhältnissen. Und ich kann dort auch sagen, dass man 2007 im Durchschnitt noch rund 953 Franken ausgezahlt hat und heute sind wir fast 500 Franken höher, nämlich auf 1467 Franken. Ich glaube, am Grundsatz, dass man bescheiden Einkommen quersubventionieren mit der IPV, treibt man dem bestimmt Rechnung. Und wie es die Frau Gesundheitsdirektorin ausgeführt hat, wird man, oder muss man jetzt vor allem auch Kinder mit 80% entlasten, respektive jugendliche Erwachsene in Ausbildung mit rund 50%. Ich glaube, das sind auch die richtigen Zahlen. Ich glaube, was die IPV nicht darf sein, ist eine Gießkanne, wo man einfach Geld ins System gibt, sondern man muss sicher dort das Geld angeben, wo es am nötigsten ist. Und ich glaube, mit den jetzigen Werten, die ich Ihnen aufzeige, da können wir das ganz sicher machen. Und ich bin froh, wenn Sie den Antrag vom Regierungsrat auf Ablehnung unterstützen.
Vielen Dank. Sind weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann werden wir über den Antrag von der SP-Grüne-Fraktion abstimmen. Wer am Antrag von der SP-Grüne-Fraktion will zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste bezeigen. Wer am Antrag von der Regierung und von der FiKo folgen will, möchte das mit der Minus-Taste bezeigen. Und wer sich enthalten will, bitte die X-Taste. Die Abstimmung ist durch. Sie haben mit 11 Ja-Stimmen gegenüber 48 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen den Antrag von der SP-Grüne-Fraktion abgelehnt. Wir werden jetzt eine Pause machen und werden uns um 10.00 Uhr wieder hier im Landratssaal treffen.